Wir haben heute die letzte Predigt unter der großen Überschrift "Wo drückt der Schuh?". Wir haben die letzten Wochen und Monate immer wieder Predigten gehört und versucht, dem nachzuspüren, wo sitzt eigentlich gerade das Problem, welche Problemfelder sind da vielleicht auch gerade in der Corona-Zeit aufgeploppt, und wir haben versucht, darauf einzugehen, Antworten zu geben, wie kann man jetzt als Nachfolger von Jesus mit diesem oder jenem Lebensproblem umgehen. Und heute soll der Abschluss sein von dieser Predigtreihe "Wo drückt der Schuh?". Wir haben hier vorne was aufgebaut, da ist ein Korb. Da kann jeder, der mag, einen Schuh reinwerfen. Ihr dürft ihn am Ende des Gottesdienstes auch gerne wieder mitnehmen. Aber das Problem, das ihr damit zum Ausdruck bringt, das dürft ihr gerne hier lassen. Also nach der Predigt wird ein Angebot sein. Ich weise dann darauf hin. Jeder, der mag, darf also einen Schuh reinwerfen und uns hier am Mikro erklären, was das für ihn jetzt bedeutet. Und da haben wir schon manche bewegende Dinge gehört im ersten Gottesdienst. Ich freue mich auch auf das, was vielleicht von euch noch dazukommt. Für die Predigt habe ich was Besonderes als Impuls bekommen. Zuerst mal eine Frage. Wir haben Sonntagabend 20.15 Uhr, die Tagesschau ist rum und du musst entscheiden, erstes Programm ARD, zweites Programm ZDF. Mehr Programme gibt es heute Abend nicht. Im ersten Programm läuft der Tatort, im zweiten Programm läuft Rosamunde Pilcher. Was werdet ihr als Ehepaar, was wirst du als Single einschalten? Ich darf euch mal herausfordern, also das mache ich ganz selten. Aber wer würde bei Tatort einschalten? Wer würde bei Rosamunde Pilcher einschalten? Ich habe bei beiden gestreckt. Und das hat auch einen Grund. Ist ja immer wieder interessant, wer welche Neigung hat, gell? Ich hätte auch immer wieder gern bei Rosamunde Pilcher reingeschaut. Denn ich liebe Liebesgeschichten. Ich habe da so eine romantische Ader. Und ich glaube, das wurde von meiner Mama geprägt, denn ich weiß noch, als Kinder hat sie uns so oft ihre Geschichte erzählt. Wie sie während dem Krieg, im letzten Kriegsjahr muss das gewesen sein, Zweiter Weltkrieg, meinen Papa kennengelernt hat. Ich darf drei Sätze mehr drüber sagen, weil wir im zweiten Gottesdienst ein bisschen mehr Zeit haben nach hinten. Das war immer wieder berührend und das weiß ich noch so tief, hat sich eingeprägt. Sie stand in der Bäckerei in Lörrach hinterm Tresen, hat Brot und Brötchen verkauft jeden Tag. Und da kamen ein paar junge Soldaten rein, die wollten Tabak eintauschen gegen Brot, denn sie hatten Hunger. Und da sah sie ihren Erich zum ersten Mal und stand hinter dem Tresen und hat gesagt, oh, das ist er. Sie wusste es. Aber es ging noch 7 Jahre ins Land und manche Höhen und Tiefen und Distanz und Nähe, bis sie endlich dann vor dem Altar standen und sich das Ja-Wort gegeben haben. Aber war eine faszinierende Liebesgeschichte und irgendwie hat sich das bei mir sehr tief verankert. Und viele von euch könnten ja ihre eigene Liebesgeschichte erzählen. In der Bibel stehen bemerkenswerterweise auch wunderschöne Liebesgeschichten. Und eine davon möchte ich heute Morgen in Erinnerung bringen und euch vorstellen. Es ist das Buch Ruth im Alten Testament. Da wird berichtet von einem Mann namens Elimelech. Weil eine Hungersnot in Israel war, hat er beschlossen, er muss seine Familie irgendwo hinführen, wo es halt was zu essen gibt. Hat beschlossen, mit seiner Frau Naomi und seinen 2 Söhnen auszuwandern. Nach dem Motto Goodbye Germany, Goodbye Israel. Ging er ins Nachbarland Moabit. Und dort haben sie sich niedergelassen, um zu überleben. In dieser Lebensphase haben die 2 Söhne dort Frauen kennengelernt, sich vielleicht auch irgendwie verliebt. Jedenfalls haben sie beschlossen, diese Frauen zu heiraten. Und dann brach doch das große Drama über diese Familie herein. Denn Elimelech starb dort. Naomi wurde zur Witwe. Und auch ihre Söhne, beide, sind nacheinander gestorben. Und jetzt war plötzlich die Naomi Witwe und hatte 2 Schwiegertöchter, die auch Witwen waren. Und in dieser Situation, wo alles upside down, wo das die Katastrophe pur war, hat sie den Entschluss gefasst, ich kehre wieder um nach Hause, nach Israel, nach Bethlehem, da wo ich hergekommen bin. Hat sich vorbereitet und ihren Schwiegertöchtern gesagt, ich muss nach Hause. Und die beiden haben geweint und haben gesagt, nee, wir gehen mit dir. Aber sie hat gesagt, bleibt bitte hier in Moabit, hier kennt ihr euch aus, ist eure Sprache, euer Zuhause. Sucht euch Männer, ihr seid noch jung, ihr könnt noch heiraten und Kinder kriegen. Und dann hat sich die Orpha, verabschiedet und blieb unter Tränen zurück. Aber die andere, die hat in ihrem Herzen so eine tiefe Beziehung zu ihrer Schwiegermutter bekommen. Das war die Ruth. Und die Ruth hat zu Naomi gesagt, ich lass dich nicht alleine gehen. Ich werde dich begleiten in deine alte Heimat. Und dann hat sie Worte ausgesprochen, die uns in der Bibel erhalten geblieben sind, im Buch Ruth, die so stark sind, dass bis heute viele junge Paare sagen, darüber wollen wir, dass in unserer Hochzeit gepredigt wird. Ich lese euch diesen entscheidenden Satz, den Ruth ihrer Schwiegermama Naomi gesagt hat. Wo du hingehst, da will auch ich hingehen. Wo du bleibst, da bleib ich auch. Dein Volk ist mein Volk. Und dein Gott ist mein Gott. Ich kann mir vorstellen, dass das für die Naomi ein ganz, ganz großer Segen war, dass ihre Schwiegertochter so eine Haltung an den Tag gelegt hat. Und nicht nur Blabla gemacht hat, sondern es in die Tat umgesetzt hat. Das war wirklich ganz tief. Und so gingen sie zurück nach Bethlehem. Und dort in Bethlehem, und das empfehle ich euch, das ist eine gute Nachmittagslektüre, entwickelt sich eine hammercoole Liebesgeschichte zwischen Ruth und Boas, einem angesehenen Bürger von Bethlehem. Aber mehr müsst ihr selber lesen, wie das sich entwickelt. Ihr werdet es nicht bereuen. Ich möchte aber, ich soll sagen, dass das Finale, das Besondere, jetzt im Text mit euch zusammen lesen. Im Buch Ruth, Kapitel 4, die Verse 1 bis 10. Boas, der schon richtig Feuer gefangen hatte für seine Ruth, macht sich auf den Weg, um die Geschichte jetzt zum Abschluss zu bringen. Boas ging zum Versammlungsplatz am Stadttor und setzte sich dorthin. Da kam jener Verwandte vorbei, von dem er, Ruth, erzählt hatte. Boas sprach ihn an, komm doch herüber und setz dich. Als der Mann Platz genommen hatte, rief Boas 10 der führenden Männer von Bethlehem und bat sie, setzt euch zu uns. Dann sagte er zu seinem Verwandten, Naomi, die aus dem Land der Moabiter zurückgekehrt ist, will das Grundstück von Elimelech, also ihrem verstorbenen Mann, verkaufen, der ja zu unserer Sippe gehört hat. Ich wollte dich darauf aufmerksam machen und dir vorschlagen, dass du das Grundstück kaufst. Die führenden Männer von Bethlehem und die anderen Versammelten hier sollen Zeugen sein. Also überleg es dir und sag uns, ob du es erwerben willst, damit es im Besitz unserer Sippe bleibt. Du hast das Vorkaufsrecht, weil du der nächste Verwandte bist. Ich komme erst nach dir. Der Mann antwortete, gut, ich will es tun. Boas aber erwiderte, wenn du von Naomi das Grundstück erwirbst, musst du auch die Moabiterin Ruth heiraten, um mit ihr einen Sohn zu zeugen. Er soll als Nachkomme ihres verstorbenen Mannes gelten und eines Tages das betreffende Feld erben, damit es im Besitz dieser Familie bleibt. Und wenn das so ist, meinte der andere, trete ich meine Rechte auf das Grundstück an dich ab. Ich würde ja sonst etwas kaufen, was später nicht mehr meiner Familie gehört. Nimm du's. Wer zu dieser Zeit in Israel sein Besitzrecht einem anderen übertrug oder einen Tauschhandel abschloss, zog als Zeichen dafür seinen Schuh aus und gab ihn dem anderen. Damit war der Handel rechtsgültig. Als nun Ruths nächster Verwandter Boas das Grundstück überlassen wollte, zog er seinen Schuh aus und gab ihn Boas. Da wandte sich an die führenden Männer von Bethlehem und die übrigen Versammelten. Ihr seid heute meine Zeugen, dass ich von Naomi alles erworben habe, was ihrem Mann Elimelech und seinen Söhnen Kiljon und Machlon gehörte. Damit habe ich auch die Verpflichtung übernommen, Machlons Witwe, die Moabiterin Ruth, zu heiraten und einen Sohn zu zeugen, der als Nachkomme von Machlon gilt. So wird der alte Erbbesitz der Familie des Verstorbenen bleiben. Sein Name soll in unserer Sippe und bei den Einwohnern von Bethlehem niemals vergessen werden. Dafür seid ihr Zeugen. Ich finde das richtig spannend, wie das von Boas eingefädelt wird. Er hatte selbst das größte Interesse, dass er dieses Grundstück erwerben kann, weil damit eben die Ruth verbunden war, die er ja eigentlich wollte. Er hatte vielleicht nur sekundär Interesse an dem Land, sondern Interesse hauptsächlich an der Ruth. Und nun ist da ein Problem. Ein anderer hat Vorkaufsrecht, weil er enger verwandt ist noch mit dem verstorbenen Elimelech. Aber beide waren in der Position, sogenannte Löser zu sein. Beide hatten eben nacheinander das Recht, durch einen Kauf in den Besitz dieses Landes zu kommen. Der erste Löser, der noch enger mit Elimelech verwandt war, wird gar nicht mit Namen genannt im Bibeltext. Aber er hatte eben dieses Recht, zuerst zu kaufen. Und dann kommt der namentlich genannte Boas, der das Interesse ganz ernsthaft hatte. Er ist ja der, der in Aktion tritt, der Initiative ergreift. Ein Bibelausleger hat was ganz Interessantes über diese Situation geschrieben. Er hat gesagt, man kann diese beiden Löser auch mit einer geistlichen Geschichte verbinden. Der erste Löser, der eben ohne Name hier steht, wäre es dann ein Bild für das alttestamentliche Gesetz, mit dem das Volk Israel einen Weg von Gott gezeigt bekommen hat, wie sie ihm gefallen können, wenn sie ihm gehorsam sind, wenn sie das Gebot erfüllen. Und das Gesetz, konnte das jemand halten? Kein Mensch. Sie waren ständig auf Opfer mit Tieren angewiesen, um irgendwie Gottes Gnade zu bekommen. Das Gesetz war nicht in der Lage, diese Löserrolle wirklich zu übernehmen. Es hat vielmehr noch deutlicher gemacht, wie verloren die Menschen eigentlich von Gott waren. Und Boas dagegen, der dann anschließend die Dinge in die Hand nimmt, ist ein Vorbild, ein Typus für Jesus Christus, den wirklichen Erlöser, der das Gesetz nicht nur erfüllt hat, sondern durch die Hingabe seines Lebens am Kreuz unsere Schuld auf sich genommen hat, uns wirklich wahrhaftig erlöst hat. Jesus Christus. Nachdem sich also der erste Verwandte, der ja erstmal sein Interesse an dem Grundstück hatte, wieder zurückgezogen hat, weil er gemerkt hat, ups, wenn ich das mache, gehört mir das Land ja gar nicht wirklich, sondern dem zukünftigen Erben einer Frau, die ich eigentlich gar nicht will. Ich weiß ja nicht, ob der vielleicht schon verheiratet war und vermutlich schon Söhne hatte, an die er gedacht hat, aus erster Ehe sozusagen. Er hat auf jeden Fall sehr schnell Abstand genommen von dem ganzen Handel und hat gesagt, ich kann nicht, ich will nicht, das ist nicht mein Ding, mach du, Boas. In diesem Fall, lieber Boas, du sollst die Sache übernehmen. Als dieser andere Verwandte diese Worte sagte, kann ich mir vorstellen, dass über das Gesicht von Boas ein Lächeln gehuscht ist. Gott sei Dank, hat er sich vielleicht innerlich gesagt, hat der jetzt nicht gekauft. Denn es ging ihm ja um Ruth. Und das, was dann passiert, ist wie so ein mündlicher Vertrag, der auf antike Weise beschlossen wurde durch Übergabe eines Schuhs. Das hört sich alles erstmal nüchtern und geschäftsmäßig an. In Wirklichkeit aber, da können wir uns sicher sein, klopfte dem Boas das Herz bis zum Hals, weil er nun endlich wusste, ich kann meine Ruth als meine Frau in die Arme schließen. Und das Gleiche gilt ja auch für die Erlösergeschichte im Neuen Testament. auch hier ist eine Liebesgeschichte die Grundlage. Die Liebesgeschichte von dem Schöpfer aller Dinge, der seinen Sohn hergegeben hat. Johannes berichtet in seinem Evangelium, so sehr hat Gott die Welt geliebt. Es ist seine Liebesgeschichte mit dieser Welt, dass er seinen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern ewiges Leben haben. Und es ist tatsächlich so, auch im Epheserbrief Kapitel 5 vergleicht Paulus die neutestamentliche Gemeinde, die Zusammenkunft, das Zusammensein derer, die erlöst worden sind durch Jesus, als Braut von Jesus. Es ist nicht wunderschön, das kommt hier ziemlich nah zusammen. Zurück zu Boas, nachdem er also gewissermaßen den Vertragstext dort am Stadttor laut vorgetragen hatte, muss der Vertrag nun noch unterschrieben und amtlich beglaubigt werden. In einer Zeit, in der man eben einen Schuh auszieht, wenn man sich einig ist, braucht man dazu allerdings kein Papier, braucht auch keinen Stift oder ein Dienstsiegel, sondern da überreicht man einen Schuh. Wäre ja interessant, wenn es heute auch noch so einfach wäre, gell? Das war die notarielle Dienststelle am Stadt. Bitte? Und die Zeugen war es, natürlich, ne? Als nun also Ruths nächster Verwandter Boas das Grundstück überlassen wollte, zog er seinen Schuh aus und gab ihn Boas. Mach du das. Und wenn wir in den vergangenen Wochen und Monaten an irgendeiner Stelle empfunden haben, ja, hier drückt mich der Schuh. Das ist mein Leben, wo ich gerade eine Not habe, wo ich gerade mich schwer tue und sagen möchte, ich möchte es an Gott abgeben. Da kannst du heute Morgen deinen Schuh ausziehen. Vielleicht hast du ja einen mitgebracht. Wir haben ja per Mail und per Gottesdienst darauf aufmerksam gemacht. Wer das möchte, kann jetzt als nächsten Schritt in diesem Gottesdienst hier nach vorne kommen mit seinem Schuh, ihn in diesen Korb reinlegen, Klammer auf, du darfst ihn am Ende des Gottesdienstes wieder mitnehmen und hier hinstehen und sagen, das ist mein Schuh und das ist das, was mich in den letzten Wochen oder Monaten oder gerade eben heute bedrückt und ich gebe es an Gott ab, denn er ist mein Erlöser. Gibt es jemand heute Morgen, der auch sagt, Gott, dieser Schuh, das packe ich nicht, ich gebe es an dich ab, dann komm und lass uns einfach teilhaben daran. Es ist gut, dass wir unsere Not bringen können. Wir müssen nicht voneinander vorspielen, dass wir alles im Griff haben. Haben wir nämlich nicht. Und wenn wir ehrlich werden, vor uns selbst, vor Gott, da kann er hineinwirken. Ich denke immer wieder gerne an Paulus im 2. Korintherbrief, Kapitel 12, wie er selber in der großen Not körperlich vermutlich gelitten hat und Gott gebeten hat, greif du ein, nimm es mir weg. Und Gott gesagt hat, lass dir an meiner Gnade genügen, denn meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Und hier werden wir schwach, wenn wir sagen, ich schaff's nicht. Gott, nimm du den Schuh. Ich schaff's nicht. Da kommt er. Und Paulus sagt, das lohnt sich. Das lohnt sich, wenn man dann erst wirklich die Kraft Gottes erfahren kann. Vorher machen wir immer selber, ne? Sind wir selber stark, meinen wir. Ja, danke. Und das nehmen wir auch als Gebetsanliegen mit. Gibt es noch jemand, der einen Schuh loswerden möchte? Da kommt noch einer. Ich denke an ein altes Lied. Claudia hat mir das in Erinnerung gerufen, als ich eingeladen wurde, ins Altersheim in Dill-Weißenstein zu gehen, um eine Frau, die im Sterben lag, zu besuchen. Und die konnte nicht mehr reden, die konnte nur noch hören und nicken, wenn sie was verstanden hat. Und das Lied, das ich dieser Frau im ersten Vers vorgelesen habe, sollte sie ermutigen, ihr Vertrauen auf Jesus zu setzen. Ihr kennt Christi Blut und Gerechtigkeit. das ist mein Schmuck und Ehrenkleid. Damit will ich vor Gott bestehen, wenn ich zum Himmel werd eingehen. Und diese Frau ist in der Nacht darauf verstorben. Ich bin so gespannt auf den Himmel, ob sie mir gegenübertritt und sagt, danke, dass du mir das nochmal zugesprochen hast. Wir sind Gemeinde von Jesus, Menschen, die genau darauf ihr Vertrauen setzen, was Jesus am Kreuz getan hat. Christi Blut und Gerechtigkeit. Deshalb feiern wir immer wieder Abendmahl.